Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In Berlin feierte Nico Müller endlich den ersten Formel-E-Rennsieg seiner Karriere und beendet damit seine lange Sieglosserie. Der größte Gewinner des Wochenendes heißt dennoch Mitch Evans. Nach seinem Sieg am Sonntag verkürzt er seinen Abstand auf die WM-Spitze deutlich. Alles zum Wochenende auf dem Tempelhofer Feld und vieles mehr gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen nochmal zur E-Pod-Folge 395. Das ist die Analysefolge zum Berlin E-Prix. Jetzt, wo wir ja dann in Richtung Monaco gehen, war Berlin eben jetzt am vergangenen Wochenende die Rennen, die wir beobachtet haben. Und beobachtet ganz genau hat dieses Rennwochenende, wie immer, Tobi Würz an der Strecke am Tempelhofer Feld. Hallo Tobi erstmal.
Hallo Luca, grüß dich.
Erzähl mal so ein bisschen, wie es denn so drumherum war, also was denn außerhalb des Sportlichen so auf dem Tempelhofer Feld los war.
Es war auf jeden Fall viel los. Dieses Jahr natürlich auch super Wetter gewesen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Man hat einen deutlichen Unterschied gemerkt. Wir sind ja auch mit der Redaktion im Fanvillage unterwegs gewesen, uns das da alles mal ein bisschen angucken zwischen Qualifying und Rennen. Und war schon eine andere Hausnummer als letztes Jahr dazu. Gab's ja auch Konzertacts, Max Giesinger beispielsweise war am Samstag da. Da war unheimlich viel los vor der Bühne. Sonntag war Sahide da, auch da relativ viel Gedränge rund um die Bühne. Und ich sag mal, das Nebenprogramm neben dem eigentlichen E-Prix, was wir in der Vergangenheit so ein bisschen kritisiert hatten, weil es nachgelassen hatte, muss man sagen, da hat Berlin wieder angezogen, auch wenn das natürlich noch nicht auf einem Level mit London beispielsweise ist. Aber ich denke, die Leute, die da gewesen sind, die haben überwiegend ihren Spaß gehabt und darum geht's ja.
Genau, und das Wichtigste ist ja auch, was auf der Strecke passiert ist. Und wenn ihr vielleicht nicht alles so verfolgt habt, machen wir das nochmal und schauen dabei in den Rückspiegel, nämlich mit dem E-Prix im Rückspiegel.
Pole Position für Edo Mortara. Der Schweizer besiegt Pascal Wehrlein im Finalduell und sichert sich seine vierte Berlin-Pole.
Im Rennen lassen sich die beiden Porsche ins Mittelfeld zurückfallen, um Energie zu sparen. Nicht ohne Risiko, wie Wehrlein erfahren muss. Er erleidet nach einem Kontakt einen Reifenschaden und fällt ans Ende des Feldes zurück.
Sein Teamkollege holt jedoch die Kohlen aus dem Feuer. Nico Müller feiert seinen ersten Formel-E-Sieg vor Nick Cassidy und Oliver Rowland. Mortara übernimmt mit Platz 4 die WM-Führung.
Sonntag schlägt Wehrlein dann zurück und sichert sich im Duell mit Taylor Barnard die Pole-Position, nachdem mehrere Fahrer das Qualifying quasi ausgelassen haben.
Im Rennen, dieses Mal ohne Pitboost, spielt Energiesparen dann eine noch viel größere Rolle. Dank viel Geduld und cleverer Strategie mit dem Attack-Mode schiebt sich Mitch Evans von Startplatz 17 auf die 1 und gewinnt vor Rowland und Wehrlein.
Damit ist Wehrlein zurück an der Tabellenspitze und führt knapp vor Evans und Mortara, der nur Platz 7 belegte.
Bei den Teams liegt Porsche weiterhin vor Jaguar, genau wie bei den Herstellern.
Und als erstes Thema haben wir Porsche für euch, Nico Müller mit Debütsieg. Lange, lange hat's gebraucht für den Schweizer. Am Samstag war das der Fall und Sonntag hieß es dann Podium für Pascal Wehrlein. Gleichzeitig dann auch wieder WM-Führung zurückerobert. Aber generell muss man sagen, das Team rund um Berlin mit einem sehr, sehr großen Aufgebot. Man hat ja auch die besondere Lackierung an den Start gebracht, nämlich die legendäre Sau. Die hat man wieder aufleben lassen, 1971, der Porsche 917-2. 20 in Le Mans ja damals unterwegs gewesen und auch 2018 beim 24-Stunden-Rennen dort an der Saat unterwegs gewesen in der LMGT-E-Klasse, jetzt eben elektrisch neu interpretiert und das mit der Formel E und dabei feierte das Auto in dieser speziellen Lackierung auch gleich mal Erfolg. Man kann fast schon sagen, die Sau ist traditionell bei Porsche immer sehr erfolgreich unterwegs, nach 69 Rennen nämlich Nico Müller mit seinem ersten Sieg.
Das kann man so sagen, obwohl die Originalsau ja nicht so erfolgreich ist. Ich glaube, in Le Mans 1971 gab es einen Ausfall. Aber klar, die Neuauflagen haben jeweils sich als siegreich herausgestellt. Le Mans 2018 und dann jetzt auch Berlin E-Prix 2026. Wie du schon sagtest, Nico Müller, erster Formel-E-Sieg im 69. Rennen. Nie zuvor hat ein Fahrer so lange für den ersten Sieg gebraucht. Und auch Pascal Wehrlein hat am Sonntag die Pole-Position und mit Platz 3 ein Podium erzielt. Also durchaus ein erfolgreiches Wochenende für die Sau. Jeder der beiden Fahrer hatte aber auch einmal Pech. Es gab nämlich sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils eine Kollision, wo ein Porsche-Fahrer verwickelt war. Nico Müller am Sonntag mit Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein am Samstag mit Jake Dennis. Aber lassen wir Wehrlein doch einfach mal selber erklären, was da genau passiert ist.
Beschreib mal, wie kam es dazu?
Ja, ein ganz kleiner Kontakt mit Dennis, der das Ventil an der Felge dadurch gebrochen ist und ich dann innerhalb von 2 Kurven die ganze Luft verloren habe aus dem Reifen. Leider ist das in der vorletzten Kurve passiert und dann erst auf der Startzielgeraden habe ich es gemerkt und somit musste ich dann eine ganze Runde mit dem kaputten Reifen oder mit der kaputten Felge fahren und bin bis ans Ende vom Feld zurückgefallen. Und dann natürlich darfst du beim Pitboost nicht während dem Pitboost schon den Reifen wechseln, sondern erst danach. Und ja, damit war das Rennen gelaufen für uns.
Ja, dumm gelaufen für Pascal Wehrlein, hat sehr viel Zeit verloren. Am Ende wurde er 19. und letzter von den Fahrern, die ins Ziel kamen. Luca, Nico Müller ging es am Sonntag aber nur bedingt besser, oder?
Genau, nämlich im Kampf um Platz 5 mit Antonio Felix da Costa. Der kam ihm so ein bisschen in die Quere, nämlich da Costa zieht auf Start und Ziel nämlich so nah an die Mauer ran, dass Nico Müller der Platz eben ausgeht. Mit dem beschädigten Auto fällt er dann noch auf Platz 13 zurück, also außerhalb der Punkte. Und damit ist er der Porsche-Pechvogel am Sonntag. Aber in der Gesamtwertung führt Pascal Wehrlein weiterhin und generell muss man sagen, Porsche in der Team- und Herstellerwertung weiterhin auch da die Nase vorne. Tobi, generell muss man aber sagen, dass Porsche mit einem dann doch sehr guten Rennwochenende herausgeht, weil gerade wenn wir Team- und Herstellerwertung ranziehen, in der Gesamtwertung der Fahrer hat man dann doch etwas einbüßen müssen.
Ja, das schon, aber ein bisschen Rennpech auch dabei gewesen, aber ich glaube, das gleicht sich so ein bisschen über die Saison wieder aus. Ich denke, da wird jeder Fahrer mal etwas mehr oder etwas weniger Pech haben. Nick Cassidy hatten wir ja beispielsweise auch am Sonntag, da kommen wir später noch zu. Natürlich hätte es besser sein können, aber ich glaube, die Pace, die Porsche gezeigt hat, war schon beeindruckend. Pascal Wehrlein, eine Pole Position, einmal Startplatz 2. Dann im Rennen ohne die Zwischenfälle wären in meinen Augen beide Fahrer beide Male unter die Top 5 gekommen. Also von daher, ich glaube, das macht auf jeden Fall Hoffnung und man hat ja immerhin auch einen Rennsieg und einen dritten Platz mit nach Hause nehmen können. Also ganz so schlecht war es jetzt nicht, obwohl an einem optimalen Wochenende natürlich durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre.
Fast das Maximum hat man hingegen bei Jaguar bzw. bei Mitch Evans rausgeholt. Mit Sieg von Startplatz 17 ging es für ihn gerade am Sonntag richtig nach vorne und ähnlich erwischt es in gewisser Weise Antonio Felix da Costa mit Pech. Wir fangen aber strategisch in gewisser Weise ein bisschen an, nämlich mit Mitch Evans, der ja seine Abschiedstour jetzt so langsam beginnt von Jaguar TCS Racing und das verzeichnete er nämlich am Sonntag gleich mal mit einem, ich habe schon erwähnt, mit einem strategischen Griff. Nämlich hat er darauf verzichtet auf einen neuen Versuch, sich gut zu qualifizieren, nämlich er fuhr im Qualifying einen alten Reifensatz und sparte sich diesen eben für das Rennen auf, Tobi. Jetzt fragt man sich, ja gut, Startplätze in der Formel E in gewisser Weise nicht unwichtig, Startplatz 17 ging es dann für ihn am Ende dann am Sonntag fürs Rennen, aber im Endeffekt muss man ja sagen, der Startplatz 17 hat ihm ja regelrecht zum Rennsieg verführt.
Ja, das schon. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Die einen sagen, es ist clever. Die anderen sagen, dass es nicht so, wie es gedacht ist. Kurz mal zum Hintergrund. Bei einem Doubleheader hat jeder Fahrer insgesamt 3 neue Reifensätze zur Verfügung. 2 davon werden normalerweise am ersten Tag genutzt und der dritte kommt dann nur am zweiten Tag zum Einsatz, nämlich in Qualifying und Rennen. In der Regel ist es so, dass der Reifensatz dann für das Qualifying benutzt wird und auch für die folgenden Duelle, um die beste Performance zu haben, weil der Startplatz auf sehr vielen Rennstrecken doch einiges wert ist, in Berlin aber nicht so. Jetzt gucken wir mal genau drauf. Pascal Wehrlein hat im Qualifying insgesamt 17 Runden mit seinem neuen Reifensatz gefahren. 8 waren es im Gruppenqualifying und dann 3 Duelle mit je 3 Runden, also Outlap, gezeitete Runde, Inlap. Und wenn man jetzt natürlich bedenkt, dass die Inlaps natürlich langsamer waren und vorsichtig gefahren werden, ändert das aber insgesamt nichts daran, dass bei einer Streckenlänge von 2,374 Kilometern die Reifen bereits mehr als 40 Kilometer auf dem Buckel haben, bevor es in die Startaufstellung geht. Kurz einmal zur Einordnung. Die Renndistanz betrug circa 88 Kilometer. Also im Rennen mussten 88 Kilometer mit diesen Reifen zurückgelegt werden. Mitch Evans und einige andere haben die neuen Reifen im Qualifying lediglich angefahren. Die sind damit eine Outlap und wieder eine Inlap gefahren. Da waren also 2 Runden drauf, ungefähr 5 Kilometer. Und haben die Reifen dann in der Box liegen lassen und den Rest vom Qualifying auf einem alten Reifensatz zurückgelegt. Und im Rennen dann frische Reifensätze gehabt. Und das ist bei einem Rennen wie in Berlin, wo es relativ warm war und die Betonplatten relativ hart zu den Reifen sind, durchaus kein Nachteil. Insbesondere die Startposition machte halt in diesem energieintensiven Rennen überhaupt nichts aus, wie man dann ja im Ergebnis auch gesehen hat. Mitch Evans hat das dann strategisch auch richtig gut gemacht. Er war extrem geduldig, hat sich 20 Runden lang quasi am Ende des Feldes aufgehalten und dann 6 Minuten Attack Mode aktiviert. Und mit diesen 6 Minuten Attack Mode ist er dann bis auf Platz 1 nach vorne, hatte frischere Reifen als die Konkurrenten und ganz nebenbei auch noch mehr Energie, weil er die ganze Zeit am Ende im Windschatten gefahren ist und so viel gespart hatte. Auch wenn er dann am Ende nur noch 2 Minuten Attack-Mode hatte, im Gegensatz zu Roland, Wehrlein und Mortara, die 4 Minuten Attack-Mode nochmal zur Aufholjagd verwenden konnten, hat es für Mitch Evans dann doch auch zum Sieg gereicht, und zwar nicht knapp zum Sieg gereicht. War jetzt zwar kein großer Vorsprung, aber er konnte auf jeden Fall so defensiv fahren, dass er auch nicht wirklich hart verteidigen musste. Wie gesagt, die einen sagen taktische Meisterleistung, die anderen sagen, dann kann man das Qualifying ja eigentlich komplett weglassen und die Fahrer würfeln lassen, wer von welchem Startplatz startet. Kann man jetzt so oder so sehen. Was aber vielleicht den Ausschlag gegeben hat, dass es am Ende für Mitch Evans gar nicht mehr eng wurde, das war eine Situation, die auch sein Teamkollege verursacht hat, oder Luca?
Genau, nämlich Antonio Felix da Costa war verwickelt in einer heiklen Szene, nämlich er machte auf Start und Ziel die Innenbahn, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen erzählt, gegen Nico Müller zu im Attack-Mode, der es aber eben dennoch dort versuchen wollte. Das Ergebnis war in gewisser Weise dann der Kontakt, Müller verlierte dann seinen Frontflügel und auch Antonio Felix da Costa erleidet einen Reifenschaden, und den Frontflügel zu bergen gab es dann auch eine kurze Full-Course-Yellow-Phase, sodass das Thema Energie dann in den letzten beiden Runden keine Rolle mehr gespielt hat, somit der Sieg für Mitch Evans noch in gewisser Weise mehr auf den roten Teppich serviert worden. Können wir das Thema Qualifying vielleicht noch ein bisschen vertiefen, Tobi? Wäre es für dich zumindest angedacht, wenn man sagen würde, man setzt für ein Doubleheader-Wochenende zumindest dann einen Reifensatz mehr ein, weil ich kann mir vorstellen, das wäre zumindest gerade auf dem Tempelhofer Feld, du hast es halt angerissen, das ist jetzt nicht unbedingt die reifenschonendste Strecke.
Nee, das nicht. Es war natürlich eine besondere Situation, denn es gibt kaum eine Strecke, da kann man so gut überholen wie in Berlin. Vielleicht noch in Shanghai, wo wir dann im Juli fahren werden. Das ist eine weitere Strecke, wo ich so ein Risiko sehe, dass sowas passieren kann. Ein zusätzlicher Reifensatz, weiß ich nicht, ob das im Sinne der Formel E wäre, wo es ja ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit geht. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht eine Option, eine gewisse Mindestanzahl von Runden vorzuschreiben, die ein Reifen schon gefahren haben muss, damit man ihn dann auch im Rennen verwenden darf. Auf der anderen Seite hat man natürlich bei Jaguar an der Stelle auch explizit darauf verzichtet, überhaupt die Chance zu haben, die 3 Punkte, die es für die Pole Position gibt, gewinnen zu können. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ganz ehrlich bin, aber gleichzeitig aber auch nicht sicher, was denn die beste Lösung wäre. Wo ich mir aber sicher bin, kann man nicht vorstellen, dass das gewollt ist, auch im Interesse der Fans, die auf den Tribünen sitzen oder vor dem Fernseher und auch ein spannendes Qualifying erleben wollen, oder Luca?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn man neu in der Formel E ist und man sieht auf einmal, okay, es fährt in der Qualifikation gar keiner raus, weil man dann eben dann doch sehr aufs Rennen guckt, ist dann schon kurios, wie du sagst. Ich glaube, eine Mindestanzahl an Runden wäre zumindest nicht schlecht, um das so ein bisschen vorzubeugen. Aber klar, strategisch, solange es alles möglich ist, man hat zumindest auch bei Jaguar alles richtig gemacht. Also kann man sagen, clever ausgenutzt, aber für die Fans auf den Tribünen und an den Fernsehbildschirmen war es jetzt nicht unbedingt schön, das Qualifying dann so zu verfolgen. Hingegen schöner lief es für Nissan. 2 Podien für Oliver Rowland, für den aktuellen Weltmeister und auch sein Teamkollege Norman Nato. Mit Erfolgserlebnis war das ja ein sehr, sehr starkes Wochenende für Nissan. Oliver Rowland ist wieder da und meldet sich eben nach Platz 3 am Samstag und Platz 2 am Sonntag rund um den Titelkampf wieder zurück. 34 Punkte holt er in Berlin, mehr als jeder andere Fahrer. Von Platz 3 gestartet, kämpfte eben der amtierende Weltmeister Oliver Rowland am Samstag das gesamte Rennen um die Spitze. Tobi, in gewisser Weise hat man ja auch da das Thema Pitboost angegangen und da auch einen wichtigen Vorteil rausgezogen.
Ja, in der Tat. Das ist natürlich auch wieder eine Besonderheit in Berlin. Die Strecke ist relativ kurz. Die Rundenzeiten liegen im Qualifying bei 56,57, also zumindest in der Duellphase, im Rennen bei etwas über einer Minute. Und das ist ungefähr das, was man auch verliert bei einem Boxenstopp. Sodass Oliver Rowland an der Spitze lag. Und unmittelbar vor ihm waren die Fahrer, die schon zum Pitboost gegangen sind. Das hat Oliver Rowland zu seinem Vorteil genutzt, nämlich indem er sich da in den Windschatten gegangen hat und Energie gespart. In Berlin gab es ja, wie im letzten Jahr, keine blauen Flaggen im Pitboost-Rennen, um dafür zu sorgen, dass Fahrer, die einen früheren Pitboost-Boxenstopp machen und dadurch möglicherweise in die Situation kommen, überrundet zu werden, für die Fahrer, die noch nicht an der Box waren, keinen Platz machen müssen. Und ja, das hat Rowland clever genutzt, ging dann als vorletzter Fahrer zum Pitboost und lag auch nach den Boxenstopps in Führung. Aber hinter ihm lagen Nico Müller und Nick Cassidy. Da hatte er nichts entgegenzusetzen, als die dann ihren Attack-Mode aktiviert hatten. Denn die beiden hatten, obwohl Rowland auch Windschatten hatte, trotzdem etwas mehr Energie als er. Nichtsdestotrotz konnte er Platz 3 halten und ein Podiumsergebnis erzielen. Ich glaube, damit war bei der Strategie, die er angewandt hat, eigentlich nicht zu rechnen. Aber positive Fügung, er hat den Windschatten der beinahe überrundeten Fahrer clever genutzt und konnte dann am Ende auf dem Podium stehen. Und Luca, das konnte er ja am Sonntag wiederholen, auch mit einer Taktik, die wir eben schon besprochen haben.
Ja, man hat im Endeffekt Copy-Paste gemacht, nämlich man hat dieselbe Strategie wie bei Mitch Evans gewählt. Man schenkte eben das Qualifying in gewisser Weise ab, um eben mit frischen Reifen ins Rennen zu gehen. Nämlich die beiden Nissan-Piloten, Oliver Rowland und Norman Nato, griffen aber im Vergleich zum Jaguar-Pilot Mitch Evans deutlich früher an, sodass sie nicht ganz so viel Energievorteil hatten. Dabei gab es aber eine strittige Szene, Tobi. Überholte Oliver Rowland etwa unter Gelb? Das war so ein bisschen das große Fragezeichen, was sich so nach dem Rennen oder beziehungsweise noch während des Rennens gestellt hat.
Ja, und zwar ging es um die Situation, wo er an Pascal Wehrlein vorbeiging und den zweiten Platz übernommen hat. Das war nämlich auf der Startzielgeraden und da lag ja, das hatten wir eben schon, der Frontflügel von Nico Müller nach der Kollision mit Antonio Felix da Costa. Die Rennleitung hat an dieser Stelle zuerst Gelb gezeigt und später die Flagge dann korrigiert. Aus Gelb wurde Gelb-Rot gestreift. Kurz zur Erklärung, wer sich nicht so gut mit der Flagge auskennt. Gelb heißt Gefahr, Überholverbot. Gelb-Rot bedeutet eigentlich rutschiger Untergrund. Also wenn irgendwo hauptsächlich Flüssigkeiten verloren wurden, zum Beispiel Öl, zum Beispiel Wasser. Wird allerdings auch verwendet, wenn beispielsweise ein Fahrer im Kiesbett gewesen ist und anschließend Kies auf der Strecke verteilt hat oder aber möglicherweise irgendwelche Teile verloren hat, die dann auf der Strecke liegen. Ganz wichtig ist, bei Gelb-Rot gestreift ist kein Überholverbot. Das heißt, da darf man ganz normal vorbeigehen. Und die TV-Bilder haben zunächst den Eindruck erweckt, dass Gelb gewesen ist beim Überholmanöver von Rowland. Aber wenn man sich die Situation noch mal ganz langsam in der Wiederholung ansieht, sieht man, dass Rowland hinter Wehrlein aufholt, dann zur Seite ausschert und in dem Moment von Gelb auf Gelb-Rot umspringt. Dazu haben wir auch einen Artikel auf eformel.de geschrieben, wo man die beiden Momente kurz vor und kurz nach dem Umschalten aus der Onboard-Kamera von Rowland sehen kann. Man sieht, er fährt definitiv noch hinter Pascal Wehrlein, wo Gelb ist und ist noch ein bisschen mehr ausgeschert, wo es schon Gelb-Rot ist. und geht dann auf den folgenden Metern vorbei. Von daher Überholmanöver absolut in Ordnung. Was man natürlich auch dazu wissen muss, dass diese elektronischen Flaggensignale von einem Marschall per Hand gesteuert werden. Und der erhält quasi von der Rennleitung die Info, wann er auf den Knopf drücken und welche Farbe er anzeigen muss. Und da war es so, dass von der Rennleitung schon früher das Signal gegeben wurde, gelb-rot auf der Startzielgeraden. Der Marschall, der das System bedient hat, aber offensichtlich ein bisschen länger gebraucht hat, um den Knopf zu drücken, sodass dieses elektronische Flaggensignal erst später umgeschaltet hat. Wie gesagt, von Seiten der Rennleitung war da schon seit einigen Sekunden gelb-rot. Aber auch bevor das Überholmanöver stattgefunden hat, hat dieses Signal umgeschwenkt und damit alles in Ordnung. Auch wie gesagt, ist bei der ersten Aufnahme, ich sag mal, nicht in der verlangsamten Wiederholung, kaum zu erkennen war, wenn nicht sogar gar nicht zu erkennen war. Wie gesagt, das musste man sich schon einige Male auch in der verlangsamten Fassung angucken. Am Ende heißt es dann Platz 2 für Oliver Rowland vor Pascal Wehrlein, der Dritter geworden ist. Sein Teamkollege Norman Nato mit Platz 5. Auch endlich mal ein gutes Ergebnis abgeliefert. Das war ja bislang so ein bisschen die Krux. Der hatte noch nicht so gut gepunktet in dieser Saison. Und damit ja auch Nissan, ich sag mal, so ein bisschen hängen lassen in der Team- und auch in der Herstellerwertung. Aber jetzt beide Fahrer ordentlich gepunktet. Allein 28 Punkte im Rennen am Sonntag geholt.
Podium am Samstag, Frust am Sonntag. Das war die Überschrift für Nick Cassidy. Am Samstag zeigte er noch, dass ihm die Strecke in Berlin sehr, sehr gut liegt. Nachdem er in jedem der letzten 3 Jahre hier gewonnen hat, fuhr er auf Platz 2. Also ich sage es mal, nicht ein minder schlechteres Ergebnis. Es gelang ihm dabei erstmals in dieser Saison sowohl im Qualifying als auch im Rennen eine gute Leistung zu zeigen. Von Startplatz 5 aus kämpfte er in der Führungsgruppe, ging aber als einer der ersten Fahrer zum Pitpost. Tobi, zahlte sich nicht so wirklich aus, muss man sagen.
Geht einigermaßen. Er hat nicht damit gerechnet, dass Oliver Rowland die Möglichkeit hat, im Windschatten der Fahrer, die schon bei Pitpost waren, zu profitieren. Denn lediglich dieser Rowland lag nach dem Boxenstopp vor ihm. Aber er hatte einen kleinen Energievorteil ihm gegenüber. Und hat dann einen klassischen Undercut gemacht. Er ging zum Attack-Mode, um an Rowland vorbeizugehen und konnte den Nissan-Fahrer damit nicht nur überholen, sondern auch bis zur Ziellinie hinter sich halten. Als der kurz darauf den Attack-Mode aktivierte, hat Cassidy nämlich seine Energie genutzt, um ihn auf Distanz zu halten. Sonntag sah es hingegen etwas anders aus. Da ist er von Startplatz 3 ins Rennen gegangen, also sogar noch besser als am Samstag, aber ich sag mal, in Runde 2 war er zur falschen Zeit am falschen Ort. Luca, gab eine strittige Situation. Beschreib mal, was passiert ist.
Genau, nämlich Buemi und Mortara fuhren nebeneinander in Kurve 6, berührten sich dann. Dadurch traf Mortara seinen Teamkollegen, nämlich den Niederländer Nick de Vries, der wiederum Nick Cassidy berührte. Wenige Runden später gab es dann auch eine weitere Kollision, in der erneut nämlich Nick Cassidy und Sebastian Buemi verwickelt waren. Joel Eriksson lupfte recht früh, sodass Sebastian Buemi nach links ausweichen musste, um seinen Teamkollege nicht ins Heck zu fahren. Genau zu diesem Zeitpunkt schob sich Nick Cassidy aber nach links, um Sebastian Buemi anzugreifen. Es kam dann letztendlich zum Kontakt. Nick Cassidy musste seinen beschädigten Frontflügel an der Box wechseln lassen, während Nick Cassidy am Funk über Sebastian Buemi schimpfte und ihm Absicht unterstellte, sah Buemi das als unglückliche Verkettung von Umständen.
Weißt du was? Ich habe nichts gefühlt. Nichts. Habe ich jetzt auf Instagram gesehen. Ja, mein Teamkollege hat sehr früh gelupft und dann bin ich, ich wollte ihm ein bisschen, also keinen Unfall mit meinem Teamkollegen machen, bin ich leicht nach links und der war auch da. Der hat sich auch bewegt. Weißt du, wenn du so ein Rennen fährst, passiert solche Sachen. Schwierig.
Das sagte Sebastian Buemi im Gespräch mit mir. Am Ende wurde er starker Vierter, konnte nochmal gut Punkte mit dem, trotz dieser Kollision. Cassidy hingegen fuhr dem Feld nach dem Frontflügelwechsel hinterher und sah auch die Ziellinie gar nicht. Er stellte das Auto kurz vor Rennende ab.
Hingegen dürfen wir einen Aufwärtstrend verzeichnen, nämlich beim Heimrennen für Lola Yamaha Abt und auch für Felipe Drugovic. Es soll eben dann noch nicht ganz unerwähnt bleiben, dass eben beim Heimspiel von Abt mit Lola Yamaha Abt am Wochenende durchaus man aufhorchen konnte. Zwar gab es für das Team keine Punkte, aber auf eine Runde sah das sehr, sehr vielversprechend aus und macht zumindest Mut für die nächsten Rennen. Zay Maloney erreichte zum Beispiel in beiden Qualifyings die Duellphase und konnte sich über die Startplätze 7 respektive am Sonntag Startplatz 6 freuen. Im Rennen, Tobi, für beide Fahrer gab es sogar Führungsrunden.
Ja, korrekt. 2 Führungsrunden für Zane Maloney, sogar 6 Führungsrunden für Lucas Di Grassi. Am Ende, als es dann auf die Effizienz ankam, wie gesagt, wir hatten das Thema eben schon, ein sehr energieintensives Rennen, da waren beide Fahrer einfach chancenlos. Das Auto ist nicht effizient genug, der Antrieb ist nicht effizient genug. Und so fielen sie dann am Ende aus den Punkterennen zurück. Ganz anders hingegen war es bei Felipe Drugovic, der Brasilianer, der von Startplatz 7 ins Rennen ging, hatte sich zwischenzeitlich auch weiter nach hinten fallen lassen, konnte dann mit seinem Attack-Mode aber wieder zurück in die Punkterennen kommen und beendete das Rennen auf Platz 9. Seine ersten Punkte in dieser Saison und durchaus respektabel, es in diesem doch durchaus komplizierten Rennen als Fahrer mit nicht ganz so viel Erfahrung, ich drück's mal so aus, Punkte zu sichern. Oder Luca, was denkst du?
Starker Auftritt von ihm, muss man auf jeden Fall sagen. Also Punkte eingesammelt und das in Berlin, wo, wie gesagt, es dann doch sehr auf Effizienz ankommt. Und ja, wie gesagt, könnte auch hier wieder, haben wir in den letzten Jahren schon mal hier und da gesehen, dass Berlin ja doch ein Fingerzeig dann auf die restlichen Rennen der Saison ist. Und für Felipe Drugovic hingegen kann er dann auch wirklich viel gehen. Wie gesagt, das in seiner ersten vollen Saison. Und da erhoffe ich mir zumindest, dass es für ihn dann auch auf jeden Fall bergauf gehen kann. Wie siehst du das denn für die restliche Saison, Felipe Drugovic? Geht da noch mehr?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja letztes Jahr bei seinem Debütwochenende in Berlin schon gepunktet und sich dann ein bisschen schwer getan, hat in Miami relativ gut ausgesehen, bis er dann diesen unnötigen Fehler gemacht hat und Antonio Felix da Costa ins Heck gefahren ist. Vielleicht ist der Knoten damit jetzt geplatzt, das Erfolgserlebnis gewesen ist, das er mal brauchte, um dann jetzt weiter anzugreifen. Das nächste Rennen Monaco, die Strecke kennt er ja auch. Die ist ja auch schon gefahren in der Formel 2. Und von daher, warum sollte es nicht klappen?
Und im Teleskop blickt Tobi auf den erfahrensten Fahrer der Formel E.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute auf Lucas Di Grassi. Der Brasilianer hat am Donnerstag vor dem Berlin E-Prix nämlich seinen Rücktritt als aktiver Rennfahrer zum Ende der Saison bekannt gegeben. Di Grassi ist nicht nur der erfahrenste Rennfahrer der Formel E, der nur ein einziges Rennen verpasst hat, sondern auch einer der erfolgreichsten Fahrer. Er gewann nicht nur das erste Rennen in Peking 2014 und in Saison 3 die Fahrermeisterschaft mit ab, sondern erreichte auch als erster Fahrer überhaupt die Marke von 1000 Punkten. Außerdem hält er bis zum heutigen Tag den Rekord für die meisten Podestplätze in der Formel E. Bereits 41 Mal stand er auf dem Treppchen, obwohl er in den 4 Gen 3 Jahren insgesamt nur 2-mal unter den Top 3 war. Noch ist nicht bekannt, was er nächste Saison machen wird. Der Formel E wird er aber auf jeden Fall erhalten bleiben, in welcher Form auch immer. Luca, was denkst du denn? Wo werden wir Lucas Di Grassi nächste Saison sehen?
Gute Frage. Also als aktiver Rennfahrer auf jeden Fall mal nicht, weil das hat er ja jetzt bekannt gegeben, dass er eben dann dort zurücktritt. Großes Kapitel, was auch in der Formel E damit zu Ende geht, um deine Frage zu beantworten, wo wir den der nächste Saison sehen. Auf jeden Fall mal rund ums Paddock der Formel E. Also entweder in einem Team oder vielleicht sogar in der Organisation. Aber ich kann mir dort vorstellen, weil er auch so viel Bock halt einfach auf den elektrischen Motorsport, dass wir den auf jeden Fall da sehen. Aber eine Prognose möchte ich hier noch nicht abgeben. Vielleicht bleibt er sogar bei seinem aktuellen Team Lola Yamaha Abt und kann dort vielleicht mit weiterentwickeln. Wäre zumindest der kürzeste Weg für eine Jobbewerbung für nächste Saison. Aber ich glaube, so richtig prognostizieren kann man da hingegen nichts. Wie siehst du das denn, wo wir den in nächste Saison sehen?
Also ich weiß, er ist definitiv in die Gen 4 Entwicklung bei Lola involviert. Ich denke, wir werden ihn wahrscheinlich nicht bei der Formel E selbst sehen, sondern bei Lola Yamaha. Abt fällt ja raus zum Saisonende. gibt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre ähnlich wie zum Beispiel Gary Paffett bei Cupertino als Teamdirektor. Möglicherweise, wenn Mark Preston keinen Bock mehr auf die Position hat, aber vielleicht auch als neuen Teamchef. Das könnte ich mir bei Degrassi auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber wir werden es erleben und sobald es dazu irgendwas zu berichten gibt, werdet ihr es auf eformel.de lesen und dann natürlich hier im E-Pod hören.
Und zum Ende küren wir natürlich immer die Sieger und Verlierer des Wochenendes. Tobi, du darfst gerne starten.
Ja, als Sieger des Wochenendes habe ich den Fahrer genommen, der so lange drauf warten musste, endlich mal in der Formel E einen Sieg feiern zu dürfen, Nico Müller. Da muss man tatsächlich sagen, bei dem ist diese Saison echt ein Knoten geplatzt. Das hatte sich ja zuvor schon angedeutet, die erste Pole-Position, die er in dieser Saison schon geholt hat, dann mehrere Ergebnisse im vorderen Feld, das lief ja deutlich besser an als die letzte Saison bei Andretti, wo er klar im Schatten von Jake Dennis gestanden hat. Natürlich ist er jetzt auch in der Gesamtwertung hinter Pascal Wehrlein, aber ich würde es nicht so ausdrücken, dass er klar in dessen Schatten steht, sondern teilweise sogar auf Augenhöhe. Im Qualifying war er teilweise sogar besser als Wehrlein, obwohl das Wehrleins große Stärke ja gewesen ist in der Vergangenheit. Von daher, der überrascht mich wirklich und glaube, hat dieses Wochenende auch gezeigt, dass wir noch mit sehr viel mehr von ihm rechnen können. Als Verlierer des Wochenendes, wir haben es eben schon angedeutet, da möchte ich jetzt hier leider mal die Fans an der Strecke nennen. Nicht, weil die Organisation in Berlin so schlecht gewesen ist oder weil sich so viele Fans einen Sonnenbrand geholt haben, sondern tatsächlich, weil ihnen auf der Strecke einfach nicht so viel geboten wird. Die Formel E kämpft seit Jahren darum, vielleicht dann doch eine Rahmenserie zu haben, damit den Fans ein bisschen mehr Track-Action geboten wird als ein freies Training, Qualifying und dann das Rennen mit jeweils etwas längeren Pausen dazwischen und vielleicht der ein oder anderen Track-Lap, die zum Beispiel von Porsche gefahren wird. Aber wenn dann jetzt im Qualifying sogar die Teams anfangen, möglichst wenig Runden, zumindest auf den frischen Reifen zu fahren, dann ist das, glaube ich, für die Fans, die sich extra auf die Tribünen begeben, nicht so doll. Und daher gerade am Sonntag für mich die Fans so ein bisschen die Verlierer. Luca, bei dir sehe ich tatsächlich zwei Fahrernamen.
Ja, genau. Einmal Oliver Rowland. Wir haben ihn ja auch schon während unserer Folge so ein bisschen benannt. Ein großer Sieger, hat die meisten Punkte aus diesem Wochenende rausgezogen. 83 Punkte jetzt in der Fahrer-WM mit dabei. Also hat sich wieder rangerobbt an die großen drei, an Pascal Wehrlein, den aktuellen Tabellenführern Mitch Evans und Edu Mortara, die ja sehr, sehr nah beieinander sind. Sehr, sehr nah heißt 8 Punkte. Und Oliver Rowland schließt sich eben dementsprechend an, ist quasi Best of the Rest und erster Verfolger dieser dreien und deshalb vielleicht auch hier ein Wendepunkt für ihn in dieser Saison. Hingegen kann ich das bei Antonio Felix da Costa nicht sagen, zwischenzeitlich ja sehr, sehr konstant unterwegs gewesen, aber jetzt den ersten Nuller wieder eingefahren seit Mexiko und das hat ihm jetzt auch wieder mächtig in der WM gekostet. Vor ihm Jack Dennis, Nick Cassidy, Nico Müller und auch Oliver Rowland gut gepunktet und fällt damit auf Platz 8 zurück. Klar hat er auch viel Pech, aber in gewisser Weise ist man ja auch durch Pech ein bisschen ein Verlierer. Also man hängt da vielleicht auch nicht immer selber persönlich mit drin, aber er hat viel Boden in Richtung Tabellenführung verloren und deshalb mein Verlierer des Wochenendes. Und du, Tobi, guckst mal auf das Kicktipp-Tipp-Spiel. Da gab es ja auch wieder mächtig Punkte und auch wieder nur Gewinner, kann man fast schon sagen.
Ja, so könnte man sagen, also ich würde ja sagen, ich gehöre zu denen, die etwas Pech gehabt haben und ausgerechnet die Fahrer, die in Kollisionen verwickelt waren und deshalb weit zurückgefallen sind. Zum Beispiel Antonio Felix da Costa im Rennen am Sonntag, den hatte ich zum Beispiel auf dem Zettel stehen. Aber nichtsdestotrotz, der Sieg am Samstag ging an den Quick Racer 0815 mit 37 Punkten. Am Sonntag dann Katie the Cat mit 23 Punkten als Tagessieger. Quick Racer 0815 bleibt damit in der Gesamtwertung auch vorne. Nach Madrid den zweiten Tagessieg in Folge gefeiert. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht diese Saison. Nee, tatsächlich war es das erste Mal. Von daher, ja, schon so ein bisschen Vorsprung sich rausgeholt. Führt jetzt mit 10 Zählern Vorsprung vor Willi WH. dahinter Dani83. Lass uns mal einen Blick auf die Redaktion werfen. Da hat der Thomas dieses Wochenende abgeliefert, liegt jetzt insgesamt auf Platz 7. Mich findet man noch auf Platz 12 und Luca, du liegst auf Platz 18. Vor dir liegt noch der Tim auf Platz 15. Aber wir haben noch nicht die Hälfte der Saison hinter uns. Da ist auch für euch noch alles drin. Alles drin ist natürlich auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mitmachen könnt ihr da alle auf www.kicktipp.de/formel-e. Einfach anmelden, tippen und Spaß haben. Und wenn ihr besonders gut getippt habt, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Einfach ist es auch, die Social-Media-Kanäle von eformel.de zu finden. Nämlich auf eformel.de selber ist es die einfache Möglichkeit, wenn ihr so ein bisschen über die Artikel und über die News der letzten Tage scrollt, dann findet ihr auch den Reiter Social Media. Dort einfach mal alles abchecken, was es da so gibt und wo ihr dann vielleicht sogar noch nicht den Follow-Button gedrückt habt. Genauso auch, und das sogar noch ein bisschen schneller zu finden, ist der Podcast-Feed von eformel.de. Den findet ihr auch entweder auf eformel.de direkt. Dort könnt ihr euch auch informieren über das oder wie ihr uns am besten hören könnt. Und natürlich dabei, wenn ihr schon eh dabei seid, bewerten nicht vergessen. Und mit 5 Sternen, da freuen wir uns dann, wenn ihr das dann macht. Und das am besten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so bedient und hört. So, das war die Ausgabe zum Berlin-E-Prix. Aber Tobi, der nächste Doubleheader steht ja schon in den Startlöchern, nämlich Monaco. Da blicken wir dann in der nächsten Woche drauf und schauen da voraus, was denn im Fürstentum so los ist.
Ja, auf jeden Fall. In knapp einer Woche dann schon die nächste E-Pod-Folge in eurem Podcatcher. Die Vorschau auf den Monaco-E-Prix.
Es geht Schlag auf Schlag weiter. Und ich bedanke mich für deine Zeit, Tobi.
Gerne.
Und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier in E-Pod von eformel.de.
Ciao.